Kirchenräte begrüßen die Gemeinden, alle an den Geräten zu Hause und alle Gäste, mit dem Wochenspruch: Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele aus. Matthäus 20, Vers 28. Der Gottesdienst wird von Pastor Friedhelm Schrader aus Emlichheim geleitet. An der Orgel begleitet uns Christoph Wortelen. Die Türkollekte ist für das Jahresprojekt der EAK, Evangelische Kirchen in Syrien und in Libanon, bestimmt. Um 14 Uhr laden wir zum Gottesdienst ein. Er wird geleitet von Pastor in Ruhe Gerd Feldmann mit Taufe von Katharina Anna Zwafering. Nachmittags wird eine Kinderbetreuung für alle Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren angeboten. Nächsten Sonntag laden wir zum gemeinsamen Gottesdienst in die reformierte Kirche ein. Der Gottesdienst wird auch von Pastor Gerd Feldmann aus Hochstede geleitet. Zeitgleiches Kindergottesdienst. Die Türkollekte ist für die Jugendarbeit bestimmt. Am Dienstag laden wir zur Passionsandacht mit Team in die katholische Kirche ein. Die Türkollekte ist dann für die Opfer der Erdbebenkatastrophe in Syrien und der Türkei bestimmt. Auf Folgendes möchte ich noch hinweisen. Wer sich für das Osterfrühstück anmelden möchte, kann dies heute im Foyer auf der Anmeldeliste tun oder sich bei Heinrich und Hermine Egenhorst melden. Das Osterfrühstück ist um 8.30 Uhr, anschließend ist um 10.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl. Auf der Ablage liegt der neue Grenzbote zum Mitnehmen aus. Am Mittwoch, den 5. April, ist Frühstück vom Frauenkreis. Wer daran teilnehmen möchte, melde sich bei Fanny Meppeling. Pastorin Franke hat vom 26. März bis zum 2. April Urlaub. Für den Jugendältesten Jonas Zwafering endet dieses Jahr die vierjährige Amtszeit. Der Kirchenrat wird ab dem 27.03. Vorschlagszettel in die Häuser verteilen und bittet darum, diese versehen mit einem Vorschlag bis zum 16.04. in die Wahlurne im Foyer der Kirche oder beim Pastorat in den Briefkasten unserer Pastorin einzuwerfen. Wir hoffen auf eine rege Beteiligung. Die reformierte Gemeinde Emlichheim sammelt für die Ukraine ausgediente oder abgelaufene Verbandskästen oder Verbandstaschen. Auch neue Kästen oder Taschen sind erlaubt. Wir wollen uns zusammen mit der reformierten Gemeinde dieser Sammelaktion anschließen und stellen am Kircheneingang der altreformierten Kirche und unter dem Carport der reformierten Kirche eine Sammelkiste auf, in die jeder seine Spende einlegen kann. Die Sammlung soll bis Ostern dauern. Danach werden die Spenden der Ukraine zugeführt. Wir wünschen uns jetzt einen gesegneten Gottesdienst.
Liebe Gemeinde, sammeln wir uns in der Stille vor Gott, unserem Herrn. Und so bekennen wir, dass unsere Hilfe im Namen des Herrn steht, der Himmel und Erde gemacht hat, der treu bleibt bis in Ewigkeit und nicht loslässt auch nur ein Werk seiner Hände. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater, durch den Herrn Jesus Christus in der Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns zum Eingang singen von Psalm 18, 1, 2 und 4.
Thank you.
Gemeinde, lasst uns zusammen still werden und beten. Herr, unser Gott, wir danken dir, dass wir als Gemeinde vor dich treten dürfen an deinem Tag. Wir dürfen uns Fragen stellen, die wir uns sonst so nicht fragen. Was sind wir so unruhig in unserer Seele? Sende uns dein Licht, guter Gott, damit wir ein Ziel erkennen und einen Weg. Was sind wir so aufgeregt in unserer Seele? Sende uns deine Wahrheit, Vater, damit wir Falsches von Rechtem unterscheiden können und erkennen, was unsere Aufgabe sei. Was sind wir so verstört in unserer Seele? Sende uns deinen Geist, guter Gott, damit wir uns von Ängsten lösen und Mut fassen, um da zu sein für die, die uns brauchen. Was sind wir so betrübt in unserer Seele? Sende uns deinen Trost, guter Gott, weil wir nicht trösten können, damit wir Zeugen werden für dein Licht und deine Wahrheit. Gott, wir bitten dich, vergib uns all unsere Unruhe in uns und gib, dass wir den Bannkreis unserer Sorge jetzt ein Stück weit verlassen können. Wir warten auf dich, komm uns nah, dann werden wir dir danken, dass du unser Gott bist. Amen. Singen wir von Psalm 75a 1 bis 3. Mit der Bekanntheit der Lieder und Psalmen kann es von jetzt ab nur noch besser werden, das ist auch schön. Und hören wir aber zunächst als Weisung Matthäus 5, 1 bis 10 und dann 388, 1 und 7.
Die Seligpreisung. Als aber das Volk sah, ging er auf einen Berg und er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm. Und er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach: Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Amen.
Lasst uns, bevor wir Gottes Wort zur Lesung aufschlagen, Gott noch einmal um seinen Segen bitten. Herr, unser Gott, wenn wir dich finden, dann wird es hell. Wenn wir dein Wort hören, ewiger, dann wächst der Mut. Lass dich finden von denen, die in aller Unsicherheit unterwegs sind. Lass dich finden von den Ratlosen und erbarme dich. Mach es hell für die, die trauern, für die, die krank sind, für die, die erschöpft sind. Mach es hell für die Menschen, die hungrig aufstehen und hungrig zu Bett gehen. Für die, deren Nächte voller Angst sind. Für die, deren Einsamsein sie lähmt. Mach es hell und erbarme dich. Denn deine Gemeinde sehnt sich nach Gerechtigkeit. Wir sehnen uns nach Licht. Segne uns, der du in Jesus die Quelle unseres Lebens bist. Amen. Hören wir als Lesung jetzt auf Matthäus 27, 27 bis 35.
Da nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus mit sich in das Prätorium und versammelten um ihn die ganze Kohorte und zogen ihn aus und legten ihn einen Purpurmantel an und flochten eine Dornenkrone und setzten sie ihn auf sein Haupt und gaben ihm ein Rohr in seine rechte Hand und beugten die Knie vor ihm und verspotteten ihn und sprachen: Gegrüßet seist du, der Judenkönig. Und spien ihn an und nahmen das Rohr und schlugen damit auf sein Haupt. Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine Kleider an und führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Und als sie hinausgingen, fanden sie einen Menschen aus Kyrene mit Namen Simon. Den zwangen sie, dass er ihm sein Kreuz trug. Und als sie ihn an die Stätte kamen mit Namen Golgatha, das heißt Schädelstätte, gaben sie ihm Wein zu trinken mit Galle vermischt. Und da er es schmeckte, wollte er nicht trinken. Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider und warfen das Los darum. Amen.
Singen wir im Anschluss an die Predigt dann von 355, 1, 2 und 5. Und Grundlage der Predigt ist Matthäus 22, 1 bis 14, überschrieben mit den Worten die königliche Hochzeit. Und ich habe hier die Lukas-Version liegen und die ist auch jetzt zu sehen. Also wenn ich hieraus vorlese, dann verstehen wir uns. Sonst lese ich daraus vor. Ich versuche das mal. Und Jesus fing an und redete abermals in Gleichnissen zu ihnen und sprach, das Himmelreich gleicht einem König, der seinem Sohn die Hochzeit ausrichtete. Und er sandte seine Knechte aus, die Gäste zur Hochzeit zu laden, doch sie wollten nicht kommen. Abermals sandte er andere Knechte aus und sprach, sagt zu den Gästen, siehe, meine Hochzeit habe ich bereitet, meine Ochsen und mein Mastvieh ist geschlachtet, alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Aber sie verachteten das und gingen weg, einer auf seinen Acker, der andere in sein Geschäft. Einige aber ergriffen seine Knechte, verhöhnten und töteten sie. Da wurde der König zornig, schickte seine Heere aus, brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt an. Dann sprach er zu seinen Knechten, die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Gäste waren es nicht wert, darum geht hinaus auf die Straßen und ladet zur Hochzeit ein, wen ihr findet. Und die Knechte gingen auf die Straßen hinaus, brachten zusammen, wen sie fanden, Böse und Gute, und die Tische wurden alle voll. Da ging der König hinein, sich die Gäste anzusehen, und sah da einen Menschen, der hatte kein hochzeitliches Gewand an, und sprach zu ihm: Freund, wie bist du hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an? Er aber verstummte. Da sprach der König zu seinen Dienern: Bindet ihm die Hände und Füße und werft ihn in die Finsternis hinaus, da wird Heulen und Zähneklappern sein, denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Liebe Gemeinde, am liebsten würde ich jetzt mit euch überlegen, wie es euch geht, nachdem ihr das gehört habt. Ihr kennt die Geschichte, ja? Und wir sind ja sehr nah dran, weil wir der Bibel ja vertrauen. Das ist vielleicht heute Morgen das Problem. Denn ich merke immer wieder, wenn ich die Geschichte lese, dass ich wütend werde. Stellt euch mal vor, das wäre jetzt nicht eine Geschichte, die in der Bibel stände, sondern hier ging es nicht um Jesus, sondern um einen anderen Religionsgründer, der würde sowas erzählen. Müssten wir dann nicht sagen, zu so einem Verein würde ich nicht gehören wollen. Da werden erstmal alle Leute geladen, die wichtig sind, die kommen dann nicht, okay. Und dann werden alle geladen auf den Straßen, wer gerade zu greifen ist, die kommen dann. Und dann fängt der Gastgeber an zu meckern und sagt zu einem völlig willkürlich: Du hast ja kein hochzeitliches Gewand an. Ja, woher soll er das denn haben? Das ist doch Willkür wie bei anderen Unrechtsherrschern, wovon die Nachrichten voll sind. Liebe Gemeinde, somit ist die Geschichte in mehrfacher Hinsicht nicht so ganz einfach zu verdauen. Für mich jedenfalls nicht. Aber setzen wir voraus, dass irgendwie doch was Sinnvolles drin ist, und nehmen wir nochmal einen anderen Einstieg. Fragen wir uns einmal, ob Jesus geträumt hat. Ich meine, er war ein wirklicher Mensch wie du und ich. Warum soll er nicht geträumt haben, wenn wir denn wirklich glauben, dass er Mensch geworden ist und nicht nur eine Hölle mit Gott drin? Alle Menschen träumen Nacht für Nacht, schon Säuglinge. Wir treten dann ein in geheimnisvolle Bildersäle. Wir sehen Bilder und Szenen, wir hören, wir fühlen, wir empfinden im Traum Glück und Angst und Begeistertsein und Freude. Wir sind im Traum ohnmächtig. Wir haben uns aus der Hand gegeben. Die Träume stellen sich von selbst ein, manchmal nehmen sie überraschende Wendungen, gleiten ab und schlagen um. Ein schöner Traum kann umschlagen, kann zu einem bösen Traum werden. In unseren Träumen ist so ziemlich alles möglich. Hat Jesus geträumt? Hat ihm der Vater Träume eingegeben? Wir kennen aus anderen biblischen Texten, dass Gott Menschen Träume eingibt, vielsagende. Bevor Herodes den Kindermord in Bethlehem befiehlt, träumt Josef und es wird ihm gesagt: Nimm deine Frau und dein Kind und geh hinab nach Ägypten. Oder dem Apostel Paulus, ihm erscheint im Traum ein Mann aus Mazedonien und er winkt und ruft ihn: Komm rüber nach Europa und hilf uns. Hat Jesus also Träume gehabt und hat er von diesen Träumen erzählt? Liebe Gemeinde, es kommt mir so vor, als hätte er uns mit dem Gleichnis, den wir als Predigttext gehört haben, einen bösen Angsttraum erzählt. Und der ist dann umgeschlagen. Am Anfang das Fest, am Ende die Finsternis. Wir brauchen uns, glaube ich, nicht gegen das Gleichnis aufzulehnen. Vielleicht haben wir das beim Hören wohl getan, ich auf alle Fälle. Wir identifizieren uns ja unwillkürlich mit dem armen Menschen, der in die Finsternis gestoßen wird. Es ist ein böser Traum, mehr nicht. Aber er bedeutet sehr viel. Er bedeutet am Ende sogar ungemein Positives. Aber man muss noch etwas tun. Man muss ihn bis zu Ende erzählen. Die ganze Sache ist vielleicht mit dem Verlesen des Predigttextes noch gar nicht auserzählt. Warum berichtet uns Jesus nun überhaupt einen solchen Angsttraum? Seltsam, das zu sagen, aber ich denke, er redet damit gegen unser Ängstlichsein an. Ich glaube, dass er gerade mit dieser Geschichte wiederholen will, was er in anderen Zusammenhängen anders gesagt hat. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Wie soll uns die Angst vor der endgültigen Finsternis genommen werden? Ich denke, dass Wirklichkeit wird, was im Traum gesagt wird. Es bewahrheitet sich. Aber was ist gemeint? Träume können ja manchmal Realität werden. Aber hier nun eben so merkwürdig, dass wir keine Angst zu haben brauchen. Lesen wir also weiter im Matthäusevangelium. Das Gleichnis war vielleicht in bestimmter Weise noch gar nicht auserzählt. Erst die Wirklichkeit erzählt diesen Traum zu Ende. Wo lesen wir denn im Fortgang des Evangeliums etwas von Heulen und Zähneklappern, liebe Gemeinde? Ja, dieser Angsttraum, das Gleichnis, wird furchtbare Realität. Auf Golgatha nämlich, am Karfreitag, bei der Kreuzigung Jesu, in der Szene, in der der wahrhaft menschliche Mensch gefesselt wird und dann hinausgestoßen in die Finsternis, als die Sonne ihren Schein verliert und der Schatten des Bösen auf dem Gesicht Jesu sein Antlitz löscht. Er, Jesus, ist der Mensch ohne hochzeitliches Gewand, hinausgeworfen in die Hölle vor die Verlassenheit mit Gott und den Menschen. Ein hochzeitliches Gewand trägt der Menschensohn ja eben nicht. Eine Dornenkrone ist deutlich was anderes. So wird von der Wirklichkeit diese Geschichte zu Ende erzählt. Er ist mit einem Schrei gestorben, berichtet uns das Matthäusevangelium. Er hat das wahre Gesicht der Angst gesehen. Der Angsttraum des Gleichnisses betraf er Jesus selbst. Das Schattenreich hat am Karfreitag seine Gespenster entsandt. Die toben sich an Leib und Seele Jesu aus. Von großem Geschrei und Tränen berichtet auch der Hebräerbrief, wenn er vom Kreuz Christi spricht. Sagen wir also Heulen und Zähneklappern. Der böse Traum wird Wirklichkeit. Jesus selbst macht sich eins mit dem Verstoßenen. Er hat seine eigene Zukunft geträumt. Er wird das beim Erzählen des Gleichnisses auch gewusst haben. Ein Erzittern mag ihn erfüllt haben. Was aber dort geschah mit dieser ungeheuerlichen Identifizierung mit der Kreuzigung Jesu, es geschah für dich und mich. Liebe Gemeinde, wir rühren damit an das tiefste Geheimnis der Welt, an das Geheimnis der Stellvertretung, die Christus leistet. Es ist auch das Geheimnis der Liebe. Er für uns in die Finsternis gegeben. Seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Er wird von den Toten auferweckt. Er erscheint den Jüngern in Herrlichkeit. Ein Fluten von Licht, von einer tiefen Gewissheit, die über allen Tod hinausreicht. Etwas Unfassbares Schönes sehen die Jünger. Die Jünger, als sie ihn sehen und mit ihm sprechen, glauben nun selbst zu träumen. So schön ist das, wie eine Reise ins Innere der Freude. Zu Ostern bewahrheitet sich, was der Psalm sagt. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, dann werden wir sein wie die Träumenden. Liebe Gemeinde, alle Gleichnisse, die Jesus erzählt hat, man konnte sie, glaube ich, alle erst nach der Auferweckung Christi richtig verstehen, nachdem er die Schattenlinie überwunden hat, nachdem die Welt in ein neues Universum, in eine neue Zeit gefallen war, nachdem die Lichtverhältnisse geklärt waren. Nun werden die Geschichten erst ganz verständlich. Die Bilder, die Tagträume, die Gleichnisse, von denen Jesus erzählt, leuchten dann umso mehr. Zum Beispiel, Jesus hat gelegentlich berichtet, ich sah den Satan vom Himmel fallen wie einen Blitz. Ein Kind, die dürfen ja alles und die trauen sich noch alles. Ein Kind, stelle ich mir vor, sähe es diese Szene, würde jubeln und rufen. Das war so schön, wie der Satan in den Dreck gefallen ist. Kann ich das nochmal sehen? Und Gott würde die Bitte des Kindes sicherlich mehrfach erfüllen. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Bestürzend schön und tief. Die Erzählung vom barmherzigen Samariter. Überhaupt die vielen in gewaltige Sprachbilder gekleideten Worte Jesu. Gott, der Vater, hat sie ihm eingegeben. Reisen ins Innere der Sprache, Reisen ins Innere der Freude. Was für ein Reichtum ist uns damit gegeben und eben keine Angst. Wenn uns das Gleichnis im Matthäusevangelium auf diese einfache Weise zu Ende erzählt wird, wenn es wunderbar einmündet in die Karfreitags- und Ostergeschichte, dann, liebe Gemeinde, dann ist im Letzten kein Grund zur Sorge. Oder um es mit einer anderen Predigt Jesu nochmal zu sagen, seid bitte getrost, denn ich habe die Welt überwunden, spricht Christus. Glaubst du das? Wenn uns aber doch wieder einmal etwas von diesen Nachtgedanken aus diesem Text oder Melancholien überfällt, von unseren Verlorenheitsgefühlen und Angstträumen, das bleibt in dieser Welt ja nicht aus, dann wollen wir sie im Gebet ausdrücklich erzählen. Dann wollen wir im Gebet Jesus Christus, dem menschlichen Menschen, unserem Vertrauten, unsere Träume und Ängste erzählen. Er kennt das ja selber auch. Er kennt uns besser, als wir uns kennen. Zu ihm fassen wir unbegrenzt Vertrauen. Er weiß von all unseren Träumen, unseren hellen und den dunklen. Wir selber erinnern uns immer ja nur an einen Bruchteil. Er aber, der gekreuzigte Gott, dieser menschliche Mensch, er sieht in unseren Herzen die Wahrheit, die Süße und die Bitternis unseres Lebens, sein Rätsel, seine Angst, seinen Schmerz und seinen Mut. Ja, unser aller Geschichte, ihre Süße und ihre Bitterkeit darf in die Ostergeschichte einmünden. Zu guter Letzt, dank Jesu. Amen. Thank you. noch einmal Dank sagen und Fürbitte tun. Herr, unser Gott in Jesus Christus, du Schmerzensmann, Verklagter und Verleumdeter, auf dich hoffen wir. Zu dir retten wir uns. Jesus, höre unser Gebet. Du Schmerzensmann, du trägst die Schmerzen der Welt. Nimm auf dich die Schmerzen der Kranken, derer, die verwundet sind, derer, die zweifeln und verzweifeln und derer, die einsam sind. Nimm auf dich die Schmerzen der Flutopfer auf dieser Welt, der Cholera- und Ebola-Kranken. Nimm auf dich die Schmerzen unserer kranken Verwandten und Freunde. Du Verklagter und Verleumdeter, du erträgst die Lügen. Du bist die Wahrheit, ja, durch und durch. Stell dich an die Seite derer, die betrogen werden, derer, die verachtet und überhört werden. Bring den Hass zum Schweigen, sprich für die, denen die Worte fehlen. Du König der Welt, du herrschst mit Demut und Gerechtigkeit. Leite die Mächtigen, die Abgeordneten in den Parlamenten und Synoden. Bewege die, deren Wort entscheidet. Mach die stark, die Brücken bauen, in diesen Tagen besonders in Europa. Jesus Christus, wahrer Mensch und wahrer Gott, du bist Trost und Leben, Liebe und Segen. Wir vertrauen dir unsere Lieben und unser Leben an. Auf dich hoffen wir, zu dir retten wir uns. Höre unser Gebet. Amen. Lasst uns zum Schluss noch singen von 678, 1, 2 und 4. geht denn hin unter dem Segen des Herrn und in seinem Frieden. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr wende dir sein Angesicht zu und gebe dir seinen Frieden. Amen.
Thank you.